Geschätzte 2,3 Millionen Menschen sind bisher aus ihrer Heimat Syrien geflohen. Für sie gab es nichts mehr zu essen, keine Sicherheit und keine Zukunft. Wahrscheinlich ist das Schlimmste für die Bevölkerung, dass niemand mehr genau sagen kann, wer gut und wer böse ist. Die Assad-Regierung verliert mehr und mehr die Kontrolle über das Land. Islamistische Gruppen wie die ISIL mischen mit. In ihren Reihen sind Kämpfer, die überwiegend aus anderen arabischen oder afrikanischen Ländern stammen. Es ist ein Machtvakuum entstanden und dieses nutzen, wie so häufig, extrem. Jochen Hippler ist Politikwissenschaftler und Friedensforscher. Er arbeitet am Institut für Entwicklung und Frieden an der Universität Duisburg-Essen. Hallo, Herr Hippler.
Und Herr Unger.
Das Beispiel in Syrien, das zeigt, wie sich Machtverhältnisse verändern können. Aber lassen wir Syrien mal außen vor. Was muss generell passieren, damit Extremisten großen Einfluss bekommen?
Zuerst mal ist es natürlich hilfreich für extremistische Gruppen, wenn in einem Land eine Krise herrscht, irgendeine Art politische, wirtschaftliche, vorzugsweise in Verbindung miteinander, wenn in dem Land die Leute zufrieden sind mit der wirtschaftlichen Lage, zufrieden sind mit der politischen Situation, dann haben extremistische Leute natürlich keine Chance. Und zweitens gehört dann noch dazu, dass die Regierung so angefangen hat, die Kontrolle über Teile des Landes weniger Respekt bekommt, aber möglicherweise auch der Staatsapparat nicht mehr überall richtig funktioniert. Wenn das beides zusammenkommt, dann gibt es eben bessere Chancen tatsächlich für solche Gruppen.
Und um dann doch auf Syrien zurückzukommen, da war eher das zweite Szenario der Fall, dass Assad einfach nicht mehr die komplette Kontrolle hat.
Naja, beides. Der Konflikt, der Bürgerkrieg fing ja an 2011, weil eben tatsächlich auch in großen Teilen der Bevölkerung der Diktator und sein Regime an Glaubwürdigkeit, an Legitimation verloren hatten. Das heißt Korruption, wirtschaftliche Stagnation, Krisen, Vetternwirtschaft, Unterdrückung, alles das war ja natürlich die Voraussetzung, dass es erstmal Widerstand, erst zivilen, durch Demonstrationen und so gegeben hat und dass es dann weitergegangen ist. Aber Sie haben recht, seitdem der Bürgerkrieg eskaliert hat, immer schlimmer geworden ist. Seitdem hat natürlich auch die Regierung in vielen Teilen Syriens die Kontrolle verloren. Ja.
Und wenn in einem Land die Infrastruktur perfekt funktioniert, ist es dann auch schwieriger für Extremisten, dort die Oberhand zu erlangen?
Also die Infrastruktur im Sinne von Straßen, Flughäfen, Elektrizität, glaube ich, ist weniger wichtig als die politische Infrastruktur. Das heißt, wenn es ein Land gibt, in dem, sagen wir mal, die Behörden von den Leuten akzeptiert werden, gleichzeitig auch in der Lage sind, ihren Job zu machen. Das heißt, wenn die Polizei wirklich für Sicherheit sorgt und nicht damit beschäftigt ist, die Leute auszupressen und durch Korruption sich zu bereichern. Wenn ein Rechtswesen existiert, was eben wirklich Recht in der Bevölkerung, gleiches Recht durchsetzt und nicht eben korrupte Richter, die eben nur auf eigene Rechnung arbeiten. Also wenn diese Art von politischer Infrastruktur einerseits leistungsfähig ist und zweitens aber glaubwürdig ist bei der eigenen Bevölkerung, dann ist es relativ schwierig für extremistische Gruppen wirklich zu wachsen, sich festzusetzen. Sie wird es zwar immer noch geben können, aber sie haben dann relativ schlechte Karten.
Man spricht dann ja auch von sogenannten Failing States, also wenn die Regierung eigentlich ihrer Arbeit und ihren Aufgaben nicht nachkommen kann. Sie haben selber einen Fall erlebt im Irak, als eine Wasserpipeline beschossen wurde und die amerikanischen Besatzer gesagt haben, wir können das zwar irgendwie reparieren, aber das dauert halt eine ganze Zeit lang. Und dann ging es auf einmal ganz einfach. Was ist dort passiert?
Ja, das ist richtig. Das ist zum Beispiel, das war relativ kurz nach dem Irakkrieg. Also es war halt, wenn ich mich recht entsinne, im Sommer 2003 oder im Frühjahr 2004. Und da gab es halt eine sehr, sehr große Wasserleitung, die halt einen ganzen Stadtteil versorgte mit Trinkwasser. Und da hat irgendjemand mit einer Waffe drauf geschossen und das Ding ist dann so ein großes Ecke raus explodiert und es gab dann halt einen großen See und keine Wasserversorgung mehr. Und da gingen die Leute, die Bevölkerung des Stadtteils zu den US-Besatzungstruppen und sagte, wir haben ja ein Problem, könnt ihr uns helfen? Und die sagten, ja, aber das dauert halt 6 Wochen, 8 Wochen. Wir wissen nicht genau, weil wir erst ein Ersatzteil aus Chicago einfliegen müssen. Und das geht natürlich nicht. Im Sommer bei 50 Grad im Schatten brauchen die Leute halt Wasser. Und dann ist in der nächsten Nacht eine Gruppe von 2 oder 3 irakischen Ingenieuren gekommen, arbeitslosen Ingenieuren. Die haben das Ding einfach mit Altmetall zusammengeflickt, sah nicht schön aus. Funktionierte aber. Und da hat sich die Bevölkerung in diesem Stadtteil natürlich schon gefragt, wie das Ding kommt, dass die Besatzungsbehörden, die halt zum Mond fliegen können, die halt zur Damm stürzen können, nicht in der Lage sein sollen, eine Aufgabe zu erledigen, die halt ein paar arbeitslose irakische Ingenieure in einer Nacht schaffen. Das war schon politisch gesehen ein Symbol, die interessieren sich nicht für uns.
Ja, und es ist natürlich danach halt auch mangelnder Respekt vorhanden, denn wie Sie gerade schon sagten, wenn Sie das noch nicht mehr schaffen, wie sollen Sie uns denn dann helfen? Generell spielt Religion aber wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle, oder wie sind da Ihre Erfahrungen?
Naja, Religion kann schon eine wichtige Rolle spielen, aber es kommt darauf an, wie. Also Sie müssen dann denken, dass Religion ist nicht so sehr das, was im Koran, in der Bibel oder in sonstigen heiligen Büchern steht, sondern was die Leute daraus machen. Und da muss man sagen, dass auch im nahen Mittleren Osten, denken Sie an Syrien, Irak, aber denken Sie auch an Afghanistan, Pakistan, dass die Religion dort seit Jahrhunderten islamisch ist, aber der Islam manchmal eher zu einer stabilen Situation beiträgt. Manchmal aber auch benutzt wird, um politischen Widerstand zu stärken und zu begründen. Und das hängt da nicht von der Religion ab, weil die ist nun seit 1400 Jahren eigentlich die gleiche, wenn ich an das Buch, an das Heilige Buch denke, sondern es hängt davon ab, wie die politische Landschaft ist, was gerade die Probleme sind und wie die Leute dann mit ihrer Religion umgehen oder wie manche Gruppen versuchen, die zuzuspitzen. Also ich glaube tatsächlich, genau wie das Christentum nicht für die ganzen Kriege in Europa verantwortlich war, so ist der Islam nicht für die Konflikte im Nahen Osten verantwortlich, aber genauso wie das Christentum oft benutzt worden ist in früheren Jahrhunderten für Kriegstreiber, genauso kann man natürlich den Islam für solche Zwecke benutzen.
Wie sieht es aus mit Demokratien und Diktaturen? Wo haben Extremisten am ehesten Chancen?
Also ich glaube, nicht so sehr der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur. Ich glaube, der Unterschied ist zwischen angeschlagenen, schwachen Staaten, wo eben vieles nicht mehr klappt und das Regime nicht mehr glaubwürdig ist auf der einen Seite und funktionierenden, wirksamen, legitimen auf der anderen Seite. Es gibt viele Fälle, wo Diktaturen, solange sie durch sozialpolitische Wohltaten, solange sie durch Unterdrückung, solange sie durch alle möglichen Dinge, Gesundheitswesen zu verbessern und so fest im Sattel sitzen, ist es relativ schwierig, dort so herrschaftsfreie Zonen, extremistische Gruppen, die sich ausdehnen können, einzurichten. Und wenn Demokratien funktionieren und akzeptiert sind und so, ebenso. Sondern ich glaube, dass wirklich die Frage nicht so sehr ist, welches Regierungssystem es ist, sondern wie glaubwürdig und wie funktionsfähig sind die jeweiligen Regime. Und da gibt es eben schwache Demokratien, die nicht so richtig funktionieren und wo auch immer mal gemogelt wird und Korruption herrscht. Und es gibt halt die richtigen, die besseren. Und es gibt aber genauso sehr unterschiedliche diktatorische Formen.
Sagt der Politikwissenschaftler und Friedensforscher Jochen Hippler vom Institut für Entwicklung und Frieden an der Uni Duisburg-Essen. Vielen Dank für das Gespräch.